HR-Info. Himmel und Erde.
Hubert Wolf kennt sich gut aus in der Geschichte der Kirchen. Der Münsteraner Theologieprofessor ist einer der wenigen Forscher, die Zugang haben zu den Archiven des Vatikan. Jetzt hat er ein neues Buch vorgelegt mit einigen steilen Thesen, unter anderem, es kann auch katholische Priester geben ohne Zölibat. Was er damit meint, klären wir gleich. Außerdem heute in Himmel und Erde, dem Religionsmagazin in HR Info. Sie führen ein Leben in Angst. Prominente evangelische Christen fordern, christliche Konvertiten nicht in den Iran abzuschieben. Shalom Aleikum. Der Zentralrat der Juden startet ein jüdisch-muslimisches Dialogprojekt. Und die Reise zum Ich. Spirituelle Angebote im Tourismus sind im Trend. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. In der katholischen Kirche dürfen Priester nicht verheiratet sein. Doch an diesem Pflichtzölibat stoßen sich immer mehr. 4 von 5 Katholiken in Deutschland haben sich in Umfragen für die Abschaffung des Pflichtzölibats ausgesprochen. Gute Argumente dafür kommen nun von dem renommierten Kirchenhistoriker und Theologen Hubert Wolf. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Zölibat, 16 Thesen. Und darin zeigt Wolf, dass der Zölibat alles andere als in Stein gemeißelt ist.
Das Neue Testament kennt kein Pflichtzölibat, wie es die katholische Kirche heute für ihre Priester vorschreibt. Der Theologe und Historiker Hubert Wolf verweist unter anderem darauf, dass Petrus mit seiner Frau auf Missionsreisen war. Oder dass im Timotheusbrief über das Anforderungsprofil an einen Bischof steht, er solle ein guter Familienvater sein. Doch in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte drängt die Kirchenleitung immer mehr auf ein zölibatäres Leben.
Irgendwann im 4. Jahrhundert sagt man, also Priester sind selbstverständlich verheiratet, sie sollen sich aber an dem Tag, an dem sie die Messe feiern, sollen sie sich geschlechtlich ihrer Frauen enthalten.
Dahinter steckt ein neues Verständnis der Abendmahlsfeier, erläutert Hubert Wolf.
Erst in dem Moment, wo aus der Feier des Abendmahls ein Messopfer wird, in dem Moment entwickelt sich ein Opferpriestertum. Und jetzt wird dieses Ideal des Dienstes der reinen Hände rezipiert. Also wer das Heilige, also Christus, in Leib und Blut anfasst, der darf nicht schmutzig sein. Dieses negative Bild von Sexualität wird diesem Ideal der reinen Hände entgegengestellt.
Die Folge, im Lauf der Jahrhunderte wird der Druck auf das sexuelle Leben der Priester immer größer. Bis 1139 generell von den Priestern Ehelosigkeit und sexuelle Enthaltsamkeit verlangt wird. Allerdings kann der Zölibat nicht konsequent umgesetzt werden. So verweist Wolf auf katholische Priesterdynastien in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Das Pfarramt wird an den Sohn weitergegeben und keiner stört sich daran. Erst mit der Einführung des zentralen kirchlichen Gesetzbuches 1917 wird der Pflichtzölibat durchgesetzt. Doch Hubert Wolf macht klar, der Zölibat ist kein Dogma.
Ich argumentiere ja ganz aus dem Lehramt heraus. Der Zölibat ist dem Priestertum angemessen, er gehört aber nicht zu seinem Wesen. Wenn er nicht zu seinem Wesen gehört, kann er auch abgeschafft werden oder freigestellt.
Der Zölibat, so Wolf, befördere außerdem den Klerikalismus, der ja auch Papst Franziskus ein Dorn im Auge ist.
Wenn aber der Zölibat dazu dient, den Priester engelgleich zu machen, ihn von den Gläubigen abzuheben, zu sagen, die einzigen Rechtssubjekte in der Kirche sind die Kleriker, die anderen sind eigentlich bloß die blökenden Schafe,
dann sei das ein weiterer Grund, der gegen den Zölibat spreche. Ganz anders sehen das Traditionalisten wie der 90-jährige Kardinal Walter Brandmüller. Für ihn ist der Zölibat ein Teil der katholischen Tradition und habe damit, so wörtlich, die gleiche Verbindlichkeit wie die Heilige Schrift. Wenn der Zölibat falle, sei die katholische Kirche am Ende, erklärt Brandmüller. Dem hält Hubert Wolf entgegen, der Zölibat gehöre nicht zum Markenkern der katholischen Kirche.
Zum Markenkern der katholischen Kirche gehört die Gegenwart Jesu Christi bei der Eucharistie. Das ist der Markenkern der katholischen Kirche. Der Zölibat ist ein historisch gewordenes Kirchengesetz, kein Dogma, jederzeit änderbar.
Bei den Traditionalisten, den Verfechtern der priesterlichen Ehelosigkeit, sieht Hubert Wolf ganz andere Motive.
Es ist die Angst, dass sich eine Struktur ändert. Das ist die Angst vor Machtverlust, die Angst davor, Priester nicht mehr so kontrollieren zu können wie bisher.
Es geht auch ohne Zölibat und Das alte System ist am Ende. Das sind zwei von insgesamt 16 Thesen aus dem Buch des Kirchenhistorikers Hubert Wolf zum Zölibat. Michael Hollenbach hat mit ihm darüber gesprochen. Erst in dieser Woche ist in Berlin ein jüdischer Rabbiner von zwei arabisch sprechenden Männern angepöbelt und bespuckt worden. Die Feindschaft zwischen Juden und Muslimen sitzt oft sehr tief. Der Zentralrat der Juden will sich damit aber nicht abfinden. Er hat jetzt ein groß angelegtes Dialogprojekt gestartet. Es heißt Shalom Aleikum, gleichsam ein jüdisch-muslimischer Friedensgruß. Los ging's kürzlich mit einem ersten Treffen von jüdischen und muslimischen Jungunternehmern in Berlin.
Das ist ja beides in mir drin. Also ich bin nicht das eine ohne das andere. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ich jetzt nicht heute meine Unternehmermütze aufhab und morgen die Judenmütze aufhab, sondern das geht Hand in Hand und das bin ich als Person.
Nelly Kranz hat mit Nellys Network ein Unternehmen gegründet, das themenspezifische Bildungsreisen für Politik und Wirtschaft nach Israel anbietet. Sie ist der Einladung des Zentralrats der Juden in Deutschland in die Berliner Kalkscheune gefolgt. Hier treffen an diesem Abend Dutzende jüdische wie muslimische Jungunternehmer aufeinander. Sie tauschen sich aus, hören einander zu, erzählen ihre ganz persönlichen Geschichten.
Also was mir besonders gut gefallen hat, ist die Normalität hinter der Sache, Muslim oder Jude in Deutschland zu sein. Man hat Zweifel und Bedenken und fällt hin und scheitert und steht wieder auf und macht weiter als Unternehmer. Das ist egal, welche Hautfarbe, Haarfarbe, Religion du zugehörst. Du hast denselben Struggle.
Aufgewachsen ist Nelly Kranz in München. Nach dem Abitur zog sie nach Israel, wo ihre Eltern herkommen. Heute lebt sie wieder in Deutschland. An diesem Abend begegnet sie unter anderem Faruk Tuncer, Mitgründer und Geschäftsführer von Politeia, einem Unternehmen, das Stadtverwaltungen bei Digitalisierungsmaßnahmen hilft. Tunchers Großeltern kamen einst als türkische Gastarbeiter nach Deutschland.
Das Interessante ist eigentlich nicht das Religiöse, für mich zumindest, habe ich aus der Diskussion so mitgenommen, sondern das man irgendwie eine Minderheit ist und einen anderen Blickwinkel auf Dinge hat, weil man es gewohnt war, eben zum Beispiel zu Hause das eine kennenzulernen, aber die Mehrheit denkt anders als ich.
Ein Dialog unabhängig von verfassten institutionellen Strukturen. Das ist das, was dem Zentralrat mit seinem Projekt Shalom Aleikum vorschwebt. Es geht um die ganz normalen Mitglieder der beiden Gemeinschaften, um Studierende, Sozialarbeiter, um die Ärztin, den Rechtsanwalt oder, wie an diesem Auftaktabend in Berlin, um Jungunternehmer. Das Projekt Shalom Aleikum will den Blick aufeinander richten, sagt Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Neu ist das Format. Wir gehen ja weg von einem theologischen Diskurs hin zu einem gesellschaftlichen Diskurs. Und hier wollen wir genau dort ansetzen, wo Menschen auch tatsächlich in ihrem Alltag sind.
Die Kontaktaufnahme in einer Szene, die es gewohnt ist, schnell und direkt zu agieren, lief spielend. Telefonnummern wurden getauscht, Ideen für eventuelle gemeinsame Projekte entworfen. Naomi Afia Günnes-Schneider wuchs in einem Dorf in Nordrhein-Westfalen auf. Als Afrodeutsche, wie es ihr oft entgegenschallte, weiß sie, wie sich Ausgrenzung anfühlt. Die Muslimin lebt heute in Wien und entwirft für ihr eigenes Label Naomi Afia sogenannte Modest Fashion. Kleidung, die modern ist und dennoch religiöse Vorschriften berücksichtigt.
Ich bin schon auch im interreligiösen Dialog immer wieder tätig, aber man bleibt auf einer Ebene immer. Und ich finde es super spannend, einfach sich auf einer ganz anderen Ebene zu treffen, die beruflich ist, die wo jede Person eine ganz andere Geschichte, ganz andere Erfahrung hat und sich da einfach auszutauschen und diesen Identitätsaspekt trotzdem mit reinzunehmen, der aber auch wieder bei jeder Person unterschiedlich ist.
Unter Muslimen hierzulande und erst recht unter jenen muslimischen Migranten, die aus Frontstaaten des Nahostkonflikts wie Syrien kommen, sind antijüdische Vorurteile stark verbreitet. Hier anzusetzen sei dringend geboten, sagt Micha Brumlik, Seniorprofessor am Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg.
Ich glaube, das Projekt kann erreichen, dass Muslime und Juden sich wechselseitig besser verstehen und sie realisieren, dass sie hier in Deutschland, im Ausland die Chance haben, eine neue Beziehung religiös-kultureller Art zueinander aufzubauen, die nicht mehr von den Spannungen im Nahen Osten überlagert wird.
Boris Moschkowitz, der mit seiner Firma Aleph Sana auf den Import von medizinischem Cannabis setzt, engagiert sich schon seit vielen Jahren auf lokaler Ebene für den Dialog. So hat er in Berlin-Kreuzberg einen jüdisch-türkischen Roundtable organisiert. Er erlebe häufig aber auch die andere Seite, Momente, wo Dialog nicht mehr fruchtet.
Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, gibt es Bereiche, wenn meine Frau beispielsweise ihre Kette mit Davidstern umhängt, dass wir spüren, dass dies kritisch gesehen wird, ob das nun zunächst Blicke bis hin zu Bemerkungen, Gott sei Dank noch keine Gewalt, aber dennoch eine aggressive Grundstimmung gegenüber dem Jüdischen.
Die Kinder von Boris Moschkowitz gehen in einen liberalen jüdischen Kindergarten. Dort erlebt er eine zunehmend defensive Haltung anderer Eltern.
Es war so, dass mir immer mehr gesagt haben, verzichtet doch darauf. Wie könnt ihr, warum tragt ihr denn noch den Davidstern? Und diese Einschränkung im alltäglichen Leben, das ist schon bedenklich, dass es so weit gekommen ist.
Doch auch auf jüdischer Seite in Deutschland gäbe es Vorbehalte gegenüber Muslimen, bis hin zu islamophoben Einstellungen, sagt Zentralratspräsident Josef Schuster.
Das muss man auch ganz ehrlich und klar so sagen. Und wenn es uns darum geht, Vorurteile abzubauen, dann ist das für mich auch ein Begriff der Prävention, die weder die eine noch die andere Seite unter Generalverdacht stellt.
Shalom Aleikum, so heißt ein neues jüdisch-muslimisches Dialogprojekt des Zentralrats der Juden in Deutschland. Vom Auftakttreffen mit Berliner Jungunternehmern berichtete Carsten Dippel. Es kommt immer wieder vor, dass Flüchtlinge aus Afghanistan etwa oder aus dem Irak hier in Deutschland zum Christentum konvertieren. Dann sind sie, falls sie in ihr Heimatland abgeschoben werden, großer Gefahr ausgesetzt. Der Abfall vom Islam gilt dort als strafbar und wird mit der Todesstrafe bedroht. Allerdings sind die Behörden in Asylverfahren oft skeptisch, ob die Konversion tatsächlich ernst gemeint ist. Prominente Christen, unter ihnen der frühere Unionsfraktionschef Volker Kauder, setzen sich deshalb dafür ein, dass Christen grundsätzlich nicht in den Iran abgeschoben werden.
Die Religionsfreiheit muss gewährleistet werden. Diesen Satz würden in Deutschland wohl die allermeisten Menschen unterschreiben, meint Volker Kauder. Schon aus diesem Grund verbiete es sich, Iraner, die zum Christentum konvertiert sind, abzuschieben, sagt der ehemalige Unionsfraktionsvorsitzende.
Wenn wir jetzt in Länder Christen abschieben, wo die Religionsfreiheit nicht gewährleistet ist, ist unser Ruf als Land der Religionsfreiheit in Gefahr. Und das möchte ich nicht.
Gemäß der Scharia kann die Abkehr vom Glauben sogar mit dem Tod bestraft werden. Das werde in der Islamischen Republik Iran zwar zurzeit nicht praktiziert, aber die Aussetzung der Todesstrafe für Apostasie könnte jederzeit widerrufen werden. In jedem Fall seien Konvertiten Verfolgung und Repressalien ausgesetzt, sagt Martin Lessentin von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Dem Westen werde aber vorgegaukelt, dass auch im Iran Religionsfreiheit herrsche. Deshalb würden Konvertiten und Angehörige religiöser Minderheiten meist aus anderen Gründen vor Gericht gebracht.
Es wird dann zum Beispiel ein Konvertitenpastor wegen Verderbenbringen angeklagt oder wegen Staatsgefährdung oder, was auch geschieht, wegen Spionage. Diese Gründe sind vorgeschoben, um eben nicht sagen zu müssen, wir verfolgen aus Glaubensgründen.
Abschiebungen in den Iran sind eher selten. Von Januar bis Mai diesen Jahres sind 17 Iraner abgeschoben worden, darunter auch eine Christin. Da über viele Asylverfahren aber noch nicht abschließend entschieden wurde, lebten tausende Konvertiten allein in Berlin und Brandenburg in Angst, denn hier könne kaum ein Flüchtling damit rechnen, als Christ anerkannt zu werden.
Es ist in einigen Bundesländern nicht ganz so krass, aber generell sehen wir eine Tendenz in den letzten 2 Jahren, dass die Verfolgungssituation im Iran bagatellisiert wird, trotzdem sie gerade in den vergangenen 2 Jahren wieder angezogen hat und einen Stand erreicht hat, den wir vorher nicht gekannt haben.
Während Volker Kauder auf einen generellen Abschiebestopp für Konvertiten pocht, beharrt das Bundesinnenministerium auf die Einzelfallprüfung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Dabei komme es vor, dass den Asylbewerbern nicht geglaubt werde, dass sie konvertiert seien, oder es werde ihnen geraten, wieder Muslim zu werden bzw. ihren Glauben zu verstecken, berichtet Uwe Heimowski von der Deutschen Evangelischen Allianz.
Wenn wir mittlerweile Entscheider haben im Bundesamt und wenn wir Entscheider haben auch in den Gerichten, die nicht verstehen, was der Glaube bedeutet, weil wir hier in Deutschland ein ganz anderes Verständnis von Christsein haben als in anderen Ländern, dann brauchen wir da dringend einen Bewusstseinswandel. Jemand, der traditionell in Deutschland vielleicht ein bisschen evangelisch-katholisch ist oder so, der kann nicht verstehen, was es bedeutet, seine Religion zu wechseln und sie jetzt wirklich mit Vollgas leben zu wollen.
In einem ersten Schritt hat Volker Kauder nun erreicht, dass zukünftig eine Taufbescheinigung genügt, um als Asylbewerber nachzuweisen, dass er oder sie ein Christ ist. Nach den Sommerferien will der CDU-Politiker mit Innenminister Horst Seehofer noch einmal über einen generellen Abschiebestopp sprechen. Dass mit so einer Regelung Anreize geschaffen werden können, sich nur für ein Bleiberecht taufen zu lassen, könne er zwar nicht ganz ausschließen.
Aber niemand kann das wirklich prüfen. Und jetzt jedem zu unterstellen, der eine solche schwerwiegende Entscheidung trifft, vom Islam zum Christentum zu kommen, das sei nicht redlich, Das kann wirklich nur in einem Land stattfinden, wo die Säkularisierung so weit verbreitet ist, dass die Religion fast keine Bedeutung mehr hat. Und auch dagegen müssen wir uns wehren.
Prominente Christen, unter anderem der frühere Unionsfraktionschef Kauder, fordern einen generellen Abschiebestopp für Christen in den Irak, Anne Winter berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
In den Niederlanden ist in dieser Woche ein generelles Burka-Verbot in Kraft getreten. Ab jetzt kann man zu einer Geldstrafe verurteilt werden, wenn man in öffentlichen Gebäuden oder Bussen und Bahnen mit einem Gesichtsschleier, Niqab oder einer Burka unterwegs ist. Die neue Regelung hat aber auch viele Kritiker.
Die Skepsis ist groß, ob das umstrittene Burka-Verbot in den Niederlanden in der Praxis funktionieren kann. Als erstes sehen verschleierte Muslime wie Karima ihre Religionsfreiheit eingeschränkt, fühlen sich diskriminiert, wollen ihren Schleier deshalb nicht ablegen. Das ist, als ob mir jemand sagt, wenn du ins Rathaus willst, musst du die Hose ausziehen. Das geht nicht. Der Niqab ist ein Teil von mir geworden. Mit Schleier aber darf man Rathäuser nicht mehr betreten, auch keine Schulen und Behörden, nicht einmal Krankenhäuser, weil Hospitäler in den Niederlanden ebenfalls in öffentlicher Hand sind, gilt das Verbot auch dort. Viele Ärzte wollen Menschen dennoch weiter versorgen, egal ob mit oder ohne Schleier, auch Notarzt David Baden. Natürlich ist jemand in medizinischer Not immer willkommen. Der Krankenhauseingang darf jetzt keine Barriere sein. Ein verschleiertes Gesicht ist ebenfalls ab sofort tabu in Zügen, Bussen, Straßenbahnen und Metros. Das Gesetz verbietet gesichtsbedeckende Bekleidung generell. Gemeint sind auch Motorradhelme und Sturmhauben. Ministerpräsident Mark Rutte sagt, in den liberalen Niederlanden kommuniziere man mit offenem Gesicht. Eine Mehrheit der Niederländer ist laut Umfragen für das Burka-Verbot. Viele fragen sich aber auch, wer dies eigentlich kontrollieren soll. Wir nicht, sagt Pedro Peters, Sprecher der ÖPNV-Mitarbeiter, also der Fahrer- und Ticketkontrolleure. Wir haben die Verpflichtung, Menschen, die bezahlt haben, zu transportieren, haben aber gar nicht die Befugnis, jemand aus der Bahn zu werfen, wenn die Person ihr Gesicht bedeckt. Auch Bürgermeister, darunter aus Amsterdam, Rotterdam und Utrecht, wenden ein, solche Kontrollen seien nicht umsetzbar. Und sie verweisen darauf, dass unter den 17 Millionen Niederländern schätzungsweise kaum 500 sich voll verschleiert draußen bewegten. Ein Verstoß gegen das Burka-Verbot kostet mindestens 150 Euro Strafe. Eine erste muslimische Kommunalpartei aus Den Haag hat schon angekündigt, die Strafen zahlen zu wollen. Und selbst Lute Nieuwert von der Polizei in Den Haag sagt, man werde Verschleierte freundlich auf das neue Verbot hinweisen. Das Ziel ist es, so viel wie möglich gesichtsbedeckende Kleidung an diesen bestimmten öffentlichen Orten zu verhindern. Das will der Gesetzgeber, nicht möglichst viele Anzeigen zu schreiben. Das Burka-Verbot kennt Ausnahmen. Erlaubt ist die Verschleierung weiterhin auf Straßen, Plätzen, Bahnhöfen, Bahnsteigen und an Flughäfen, auch in Taxis und auf Fähren. Beinahe wäre ein komplettes Burka-Verbot im gesamten öffentlichen Raum gekommen. Dafür hatte Rechtspopulist Geert Wilders 2005 überraschend eine Mehrheit im niederländischen Parlament bekommen. Übrig geblieben ist nach 14 Jahren Regierungs- und Koalitionswechseln, Gesetzesvorlagen, Debatten in beiden Parlamentskammern dieser Kompromiss der jetzigen Mitte-Rechts-Regierung von Mark Rutte.
In den Niederlanden ist seit Donnerstag ein neues Burka-Verbot in Kraft. Ralf Lachmann mit den Details. In Hessen neigen sich langsam die Ferien dem Ende zu. Manche starten nochmal zu einem Kurztrip, andere reisen überhaupt erst, wenn die Ferienzeit vorbei ist. Urlaubsreisen sind ja immer auch seelische Auszeiten, in denen wir innerlich auftanken. Und auch die Tourismusbranche hat dieses Bedürfnis inzwischen entdeckt. Klosterauszeiten, Wandern auf historischen Pilgerrouten, Oasen der Stille. Spirituelles Reisen ist ein neuer Trend.
Die Reise zum Ich beflügelt die Tourismusbranche. Spiritualität, Glaube, Selbstfindung, das sei ein anhaltender Trend, sagt Rolf Treidel. Er lehrt Tourismusmanagement an der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld.
Das Thema spiritueller Tourismus im weitesten Sinne, religiöser Tourismus, ist von der Welttourismusorganisation als eins der Triebfedern im Tourismus international anerkannt worden. Dass ungefähr ein Drittel aller Reisenden weltweit durch spirituellen oder religiösen Tourismus getrieben werden. Die Welttourismusorganisation prognostiziert bis 2030 1,8 Milliarden internationale touristische Ankünfte.
Zum Beispiel der gezielte Besuch von Klöstern, um sich von der Ruhe und dem Raum inspirieren zu lassen. Oder buddhistische Retreats und Einkehrwochen, Wanderfasten bis hin zu Ayurveda-Kuren. Ein Trend, aber noch kein Massenmarkt, der die großen Reiseveranstalter auf den Plan rufe. Aber...
Die großen Veranstalter, die bedienen ja auch wiederum nur die Hälfte des deutschen Reisemarkts. Die andere Hälfte des deutschen Reisemarkts ist ja individuell organisiert. Das sind Menschen, die dann ganz individuell ihre Angebote in der Region suchen. Die Jakobswegpilger, die sind nur zum kleinen Teil organisiert.
Laut Deutschem Reiseverband begaben sich 2018 immerhin 47% aller Deutschen als Individualtouristen in den Urlaub. Immerhin ein Volumen von mindestens 30 Milliarden Euro. Ein Bruchteil davon fließe in den spirituellen Tourismus. Das Segment wachse auch in der Bundesrepublik stetig, schätzen die Reisefachleute. Etwa in Brandenburg. Schon in Polen beginnt der historische Pilgerpfad, der in Santiago de Compostela endet. Über Frankfurt-Oder, die alte Bischofsstadt Lebus, in Richtung Westen an dem kleinen Ort Sieversdorf vorbei. Dort betreibt Silvia Schäffler eine kleine Pilgerherberge.
Ich gehe mit den Pilgern morgens in die Kirche. Ich habe auch den Kirchenschlüssel und die Leute können sich auch an mich wenden, die Kirche zu öffnen. Und ich versuche dort einfach ihnen kleine Anregungen zu geben, ein Segenswort zu sprechen, wo ich mich nicht auf eine Kanzel stelle, aber einfach mit ihnen zusammen, du Gottes Aufbruch, segne und behüte uns. Und die Kerzen anmachen, die Kerzen wieder löschen und sie auf den Weg schicken. Und das ist meistens eine ganz schöne Begegnung und da fühle ich mich auch im Sinne eines Christen handelnd.
Das Doppelzimmer für derzeit 25 Euro. Wer den eigenen Schlafsack mitbringt, kann auch schon mal umsonst unterkommen.
Einmal kamen zwei Polizisten. Ich wusste nicht, dass sie Polizisten sind. Die waren so durchnässt und die waren so am Ende, die waren so kaputt und so müde und suchten jetzt unbedingt eine Unterkunft. Ich musste aber weg. Ich sag, kommt, geht mal da hinten rein und da könnt ihr gleich hier in meinem Haus schlafen. Die Pension ist voll. Und dann bin ich zum Chor gegangen. Und das war für die wohl ein nachhaltiges Erlebnis, dass Leute sie reinlassen, obwohl wir gar nicht wissen, wer es ist. Ne? Und wir haben dann hinterher gesagt, wir haben jetzt den Glauben an die Menschheit wiedergefunden. Das war irgendwo ein ganz schönes Erlebnis.
Die Pilgerherberge ist zwar ein angemeldeter Pensionsbetrieb, sei aber kein Geschäft. Mehr ein menschlicher Zugewinn für alle Beteiligten, sagt Herbergsmutter Silvia Schäffler.
Pilger sind dankbare Menschen. Es gibt den ganz netten Spruch, der Tourist fordert, der Pilger dankt. Und für die kleinsten Dinge kann man Dankbarkeit erfahren. Und das ist ja auch ein Geschenk. Ich glaube, wir pilgern nicht mehr so wie Luther wegen Ablass, sondern Pilger sind einfach Menschen, die sich auf den Weg machen und die irgendwas neu lernen wollen, die sich in den offenen Raum begeben. Und das hat nichts mit katholischen, evangelischen zu tun, aber sehr wohl auch geistliche Erfahrungen zu machen. Und dafür sollten alle Kirchen und alle Menschen am Weg auch offen sein.
Im Trend eben auch die jahrhundertealten christlichen Kirchen, Kapellen und Gemeindehäuser auf dem Land entdecken. Von Fachwerk bis Feldstein, von Barock bis Gotik. Bernd Janowski vom Förderkreis Alte Kirchen.
Der Förderkreis Alte Kirchen hat bereits vor 20 Jahren angefangen, eine Aktion zu starten, offene Kirchen. Und das bedeutet in Brandenburg eben, wir möchten verlässliche Ansprechpartner haben, von denen die Telefonnummer bekannt ist oder eine Mailanschrift, wo man sich ankündigen kann und wo man den Schlüssel holt. Und das klappt im Prinzip inzwischen sehr gut. Über 1000 Gemeinden beteiligen sich daran.
Viele einst verrottete Dorfkirchen wurden in den letzten 30 Jahren gerettet. Aber die christliche Gemeinde ist vielerorts kaum noch vorhanden. Es gilt, intelligente und auch für Touristen attraktive Nutzungen zu finden.
Da finden Konzerte statt, Lesungen, da wird Theater gespielt. Man hat in einigen Kirchen während der Fußball-Weltmeisterschaft Public Viewings gemacht. Warum auch nicht? Der Kirchenraum ist durch das Kreuz determiniert und alles, was sich vor diesem Kreuz nicht verstecken muss, das ist in der Kirche möglich. Das ist sehr viel.
Diakon Sven Ahlhelm ist im Kloster Kurin angestellt. Er versucht etwa auch den gestressten Großstädtern das zu bieten, was sie bei sich in der eigenen Kirchengemeinde nicht so leicht finden können.
Hier im Kloster Kurin haben wir jetzt seit einiger Zeit die Stille Stunde installiert. Das ist ein Angebot einmal im Monat, einen Freitagabend, an dem man schweigend die Klostermauer noch mal genießen kann, abseits des touristischen Begängnisses.
Es gäbe allerdings für den spirituellen Tourismus noch kein Konzept zwischen der Landeskirche und den örtlichen Gemeinden. Vieles wie Pilgerwege, Einkehrhäuser oder Meditationswochen seien noch singuläre Angebote, ohne groß vom Land Brandenburg beworben zu werden. Aber man sei auf dem Weg, den spirituellen Tourismus bekannter zu machen, etwa durch erhöhte Online-Präsenz, verspricht Diakon Sven Ahlhelm.
Wir arbeiten daran, dass es leichter wird. Ich glaube, es wäre auch für die Region ein Gewinn, Gäste zu empfangen, die sich mit sich selbst auf den Weg machen.
Zwar noch kein Massenmarkt, aber doch ein neuer Trend. Die Tourismusbranche hat den Wert spiritueller Reisen entdeckt, Thomas Glatt berichtete. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Sendung gibt's auch als Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauerochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.